Das Neueste aus den Bereichen Hostings, Websites, Server, Technologie.
Goneo,
der Podcast von Goneo.
Turn my dreams into reality, oh yeah.
Hallo und herzlich willkommen zur 131. Iteration des Goneo Podcasts. Wir sind euer Tech-Radar für alle, die im digitalen Maschinenraum arbeiten, also für Web-Professionals, für Coder, für Cloud-Enthusiasten. Hallo, hier ist Markus.
Und ich bin Sarah. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Heute geht es um große Themen, die in die Zukunft weisen. Wir verbinden das mit einer Rückschau auf einige Themen wie der Republika, hat ja vor kurzem in Berlin stattgefunden. Und wir gehen ein bisschen auf Themen von dort, die für Leute, die im und für das Web arbeiten, relevant sein könnten. Und es geht um gigantische Summen hier in diesem Podcast und um große Pläne und um die harte Realität, die vielleicht dahinter steckt.
Du spielst auf das neue KI-Konsortium an oder das wurde unter der Erzählung Datensouveränität nun angekündigt. Ein riesiges Projekt in Europa mit viel, viel Geld. Aber wir müssen dann auch über den deutschen Arbeitsmarkt sprechen. Der scheint die KI-Revolution noch nicht ganz mitbekommen zu haben. Es gibt eine Studie dazu.
Genau, das scheint ja ein gewisser Widerspruch zu sein. Und wir tauchen aber auch tief in andere Themen ein, in die seltsame Beziehung zwischen Mensch und Maschine, die mit dem Umgang in Sachen KI deutlich wird. Warum erwarten wir so eine Art Gottgleichheit von der KI? Und warum wundern wir uns, wenn die KI sich wehrt, in Anführungszeichen?
Es wird psychologisch, aber auch sehr praktisch. Wir schauen uns an, was KI für Entwickler wirklich bedeutet. Und wir werfen einen Blick zurück auf die Republika in Berlin. Was waren dort die großen Debatten?
Ein volles Programm. Also alle Links, alle Quellen packen wir in die Shownotes, wie immer. Also lasst uns starten mit einem Thema, das nach Zukunft klingt, aber vielleicht die Probleme von gestern wiederholt.
Okay, Markus, die große Nachricht zuerst. Ein neues Konsortium wurde gegründet von drei großen deutschen Konzernen, die sich als Digitalkonzerne sehen. Sie alle wollen riesige KI-Rechenzentren in Europa bauen. Das war eine der News aus Heidelberg von einer Konferenz, die sich Tech nannte. Die haben offenbar showmäßig dort einiges aufgefahren, wenn ich das richtig deute. Eine Veranstaltung des Handelsblatts mit vielen lokalen Akteuren, Politiker, Journalisten und Sascha Lobo.
Insgesamt klingt das ja erstmal nach einer guten Nachricht, nach digitalem Aufbruch, nach dem x-ten digitalen Aufbruch eigentlich, um genau zu sein. Aber wenn ich die Zahlen höre, da muss man ein bisschen skeptisch werden. Also wir reden hier über ein Volumen von 200 Milliarden Euro und 35% davon sollen Steuergelder sein. Das ist eine gewaltige Summe und man will auch 100.000 KI-Chips da irgendwie verbauen.
Es ist definitiv eine Ansage. Man will unabhängiger werden von den US-Hyperscalern, aber die Frage ist, kommt das nicht alles ein bisschen spät?
Das kann sein. Und wenn man jetzt die Pressemeldungen liest, dann ist das alles doch noch so ein bisschen auf Diskussionsniveau. Es ist eine große Vision. Und es fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Déjà-vu. Wir hatten doch mal schon so große Projektvisionen. So Gaia X zum Beispiel. Ne? Also Gaia X, großes europäisches Projekt. Auch als damals riesiges Projekt mit großem Tamtam angekündigt worden. Ich erinnere mich noch an so PowerPoint-Folien. Die waren alle wunderschön. Leuchtturmprojekte, wohin man nur guckt.
Die sind meistens das Beste an solchen Projekten. Aber wir müssen auch relativieren. Gaia X haben wir noch in Millionen Euro gerechnet, nicht in Milliarden.
Ja, und was ist draus geworden? Es ist so ein bisschen wie ein Regelwerk. Ja, es gibt so einen Umgang mit Daten, was man da alles machen kann. So, wie drücken die sich aus? Realitätsnahe Projekte und Produkte? Okay, aber es gibt jetzt keine funktionierende Infrastruktur, die irgendwie in die Größenordnung von AWS oder Azure kommen könnte und geschweige damit konkurrieren könnte. Was halt zu befürchten ist, dass hier das nächste Subventionsgrab entsteht. Das klingt immer so drastisch, ich weiß, und das klingt immer so wie, ja, hört doch auf, ihr könnt das doch eh nicht, aber übertreibe ich?
Du meinst, hier wird Geld nach dem Gießkannenprinzip verteilt, ohne klare Strategie?
Ja, eine Strategie wird es schon geben. Also zumindest sagen ja alle, dass der Strom billiger werden soll. Aber Staat und viele Unternehmen zusammen in einer Organisation heißt, es gibt ein Projekt mit unzähligen Gremien und es gibt sehr, sehr viele Stakeholder. Und am Ende kommt halt ein Kompromiss, der darf dann niemanden wehtun, ist dann aber auch nicht so wirklich nützlich und dauert eben ziemlich lange. Das sind so ein paar Dinge, die zumindest gefährlich sind. Ja, und einige Kernfragen bleiben dann doch unbeantwortet. Also genau, was machen wir mit diesen riesigen Kapazitäten? Wofür sind die denn gedacht? Und wer soll darauf rechnen? Wo ist denn der große Ansturm? Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland, dürfen die da drauf? Mit welchen Daten? Ja, und welche Anwendungsfälle dürfen da abgespielt werden oder gerechnet werden oder trainiert werden? Es gab so viele negative Beispiele für Subventionsprojekte in der Vergangenheit. Und es ist nicht alles immer erfolgreich wie Airbus. Ja? Ich meine, wir reden hier von Konzernen, die es schon gibt, die Milliarden an Gewinn machen jedes Jahr. Nicht alle vielleicht, das ist ein Konsortium, ja, da gibt es Junior-Partner und die Großen, die Seniors, ja, aber dennoch gehen jetzt diese Leute an die Presse und an die Öffentlichkeit und sagen, hey, wir hätten gerne Steuergeld und wir machen damit jetzt erstmal die Basics, ja, wir stellen mal große Hallen hin, wir stellen ganz viele Computer da rein und wir wollen billigen Strom. Ich meine, der Staat soll halt Rechenzentren bauen und dann für alle öffnen, das ist okay, ja, also jeder soll dann wenigstens seine Open-Source-KI-Modelle da billig abspielen können, ja, ich möchte da auch Zugriff drauf, wenn ich als Steuerzahler schon zahlen soll, auch wenn das jetzt mit Schulden finanziert wird, mit, ja, wie sagt man dann, mit Sondervermögen, ja, nur steigt halt dann die Inflation, also wir zahlen das dann schon in irgendeiner Form als Einwohner dieses Landes. Wenn es jetzt natürlich nur ja, den Projektträgern dann zur Verfügung steht, was da an Produkten rausfallen kann, dann machen die halt schöne, teure Produkte draus, die sie teuer verkaufen. Die kann sich dann auch kein Mittelständler leisten oder keine Kleinstfirma, kein Freelancer und erst recht kein Privatmann. Die Älteren unter uns kennen ja noch so dieses BTX-Dilemma, ne? Das ist eine tolle Technologie, wunderbar gedacht, aber ja, deutsche Bundespost, alles viel zu teuer. Das World Wide Web ist erfolgreich geworden, weil jeder dazu beitragen und es nutzen konnte. Und das mit überschaubarem Aufwand.
Deine Skepsis wird noch verständlicher, wenn man sich eine andere brandaktuelle Studie ansieht. Und zwar von der Bertelsmann Stiftung. Die passt zu deiner Frage, wer soll da rechnen lassen, wie die Faust aufs Auge.
Ja, lass hören.
Die Studie hat über 60 Millionen Online-Stellenanzeigen in Deutschland ausgewertet, von 2019 bis 2024. Das Ergebnis ist ernüchternd. Unternehmen in Deutschland suchen kaum nach Personal mit KI-Kompetenzen, weder in der Entwicklung noch in der Anwendung.
Also wir planen Milliarden in KI-Infrastruktur zu pumpen, aber die Unternehmen suchen gar keine Leute, die damit arbeiten können, also zumindest Stand heute nicht. Das ist, als würde man jetzt eine Autobahn bauen und danach feststellen, oh, die meisten Leute sind ja noch mit Pferdekutschen unterwegs.
Obwohl, so war das vielleicht in den 30er Jahren, die Autobahn gilt ja allgemein als ein Erfolg. Wir haben heute viel davon, das Auto war erfunden. Viele Menschen konnten eines kaufen.
Ja, man könnte jetzt aber auch sagen, das war Kriegsvorbereitung. Also wenn man so in geschichtliche Vergleiche geht. Und man hat auch für die Industrie Transportwege gebraucht. Also das war jetzt nicht, um den Autofahrern was Gutes zu tun. Also wenn man zynisch sagen will, es wurde bedarfsorientiert gebaut, was die Autobahn angeht, würde ich jetzt so sehen. Außerdem konnte die Autobahn jeder nutzen. Grundsätzlich erstmal. Man musste auch noch nicht mal eine Nutzung beantragen und musste nicht für die Nutzung bezahlen. So gesehen war auch die Eisenbahn ein Erfolg. Also, war ja genauso. Also, man hat auch nicht angefangen, so ganz Deutschland 60.000 Kilometer Schienen legen, bitteschön, im Jahr 1850 oder so, sondern da hat man mit so knapp 5.000 Kilometer Schienen angefangen. 90 Jahre später, also 1940, habe ich noch eine Zahl, da waren es dann 60.000 Schienenkilometer in Deutschland. Heute haben wir so 40.000 oder 45.000.
Nun gut, wir müssen aufholen. Fast Follower sein.
Ja, das, was mich immer nervt, so das Frappierende dabei ist, Deutschland war mit Internet und World Wide Web ziemlich weit vorne. Das lief gut, solange sich der Staat rausgehalten hat. Wir haben die Dänik. genossenschaftlich organisiert, DENIC, die Vergabestelle für DE-Domains. Sie muss keine Millionen und Milliarden an Gewinn machen jedes Jahr, nur Domains rausgeben. Das war die Aufgabe, ist bis heute die Aufgabe. Die Amerikaner sind da einen anderen Weg gegangen und viele andere Länder sind auch einen anderen Weg gegangen. Die haben die ganze Domain-Registriererei für Länderdomains oder für globale Top-Level-Domains in kommerzielle Hände gelegt. Also Folge, DE-Domains sind preiswert für denjenigen oder diejenige, der sie nutzen will. .com-Domains sind viel, viel, viel teurer. Dadurch haben wir jetzt in Deutschland so 16 Millionen, sind es glaube ich, ne? 16, 17 Millionen, 16 Millionen DE-Domain-Namen im Markt. Bei 81 Millionen Einwohnern. Das ist eine wahnsinnig hohe Durchdringung im internationalen Bereich. Also in Deutschland hat man mit dieser Strategie Markt gemacht. Ja? Die Leute wollten damals Domains für E-Mail, für Webseiten, für whatever, vielleicht einfach erstmal nur so. Und sie bekamen Domains. Und zwar ohne Subventionen und Konsortien. Das ist heute, so die, je nachdem, wie man jetzt zählt, was man jetzt mit reinnimmt, die drittgrößte Top-Level-Domain weltweit.
Die Frage nach dem Bedarf an KI-Services stellt sich tatsächlich. Die Zahlen vom Arbeitsmarkt und allem, was Research and Development angeht, sind deutlich. Der Anteil KI-bezogener Stellenanzeigen stieg zwar von 1,1% in 2019 auf 2,5% in 2024, aber nach einem Peak 2022 stagnierte die Zahl, 2024 war sie sogar rückläufig. Zum Vergleich, im UK lag der Anteil schon 2023 bei über 4%. Wir hinken also hier hinterher. Dazu kommt, nur 20% der deutschen Unternehmen nutzen überhaupt KI. Und dieser Einsatz führt nicht zu mehr Personalbedarf.
Vielleicht ist das Digitalisierungsparadoxon, über das wir schon gesprochen haben hier in diesem Podcast. Aber woran liegt's? Ist es Faulheit, ist es Angst, ist es Präsigkeit oder ist es einfach die deutsche Faxmentalität?
Ein Grund könnte sein, Unternehmen versuchen, Kompetenzen intern aufzubauen. Durch Schulungen, aber eine andere Umfrage vom Branchenverband Bitkom zeigt, das passiert kaum. Nur jedes fünfte Unternehmen schult seine Belegschaft aktiv in KI. Die Hälfte bietet gar nichts an. Viele nutzen KI also nur informell, auf eigene Faust.
Das heißt, die Mitarbeiter spielen mit ChatGPT und so herum und nutzen es so wie Schatten-IT, ne? Also bring your own device-mäßig an ihr eigenes Zeug. Also ich weiß nicht, was man da macht. Vielleicht die Urlaubsanträge poetischer formulieren oder die Beschwerden. Aber es gibt keine strategische Verankerung in den Unternehmen offensichtlich. Ja, das in irgendeiner Weise sind wir vor kurzem schon mal drauf gestoßen. Das war mit einer anderen Studie, einer amerikanischen Studie, die in Dänemark gemacht worden ist. Ja, stimmt. Es fehlten, da haben wir ja gesagt, es fehlen Prozesse, es fehlen klare Ziele. Ja, und da stellt sich aber trotzdem die Frage, wen suchen denn die wenigen Unternehmen, die KI-Leute suchen?
Laut der Bertelsmann-Stiftung vor allem hochqualifizierte KI-Entwickler, also Informatiker, Softwareentwickler, KI-Anwender sind selten gefragt und die Jobs gibt es vor allem bei großen internationalen Konzernen, in der IT-Dienstleistung, der Unternehmensberatung, der Automotivbranche, der Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft scheint außen vor zu sein.
Das ist aus meiner Sicht ein Kernproblem. Also wir bauen eine riesige subventionierte Autobahn, aber kaum jemand hat ein Auto oder will ein Auto oder einen Führerschein. Die Autoren der Studie schlussfolgern ja jetzt hier auch, wenn ich das sehe, das wirtschaftliche Potenzial von KI wird in Deutschland kaum genutzt. Das ist noch nicht gehoben. Also nicht mal mit dem, was heute schon geht.
Genau. Die Gründe sind Unsicherheit, die schnelle Entwicklung der KI. Gerade kleine und mittlere Unternehmen, KMU, wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Sie brauchen gezielte Unterstützung, Orientierung, um sinnvolle Anwendungsfälle zu finden und um rechtliche und technische Hürden zu überwinden.
Ja, die Unternehmen wissen vielleicht auch nicht, was sie jetzt mit der KI machen sollen. Oder es ist halt wirklich diese German-Angst, Präsigkeit, Sattheit, Rentenerwartung. Ja? Man muss ja nicht mehr so lange arbeiten, muss ich mich nicht mehr beschäftigen und so weiter. Also diese Zukunftsorientierung, die dann doch mal fehlt, diese Investitionsbereitschaft, auch wenn die Größenordnungen überschaubar sind, jetzt Stichwort Freelancer und dann kleine, mittlere Unternehmen. Viele sehen es vielleicht auch immer noch als Hype oder als Gefahr. Ein Hype, der wieder verschwindet und Klammer auf, hoffentlich Klammer zu. wir können davon ausgehen, das Gegenteil ist der Fall. Die KI-Plattformen positionieren sich gerade neu, die haben verdammt viel Geld und die haben verdammt viele Möglichkeiten. Sie wollen das Tor zum Web werden. Das, was wir heute mit dem Browser erleben, das sollen halt diese KI-Plattformen, die man zwar auch als Webseite öffnet, aber halt mit Dialogen dann bedient, vielleicht dann auch mit Sprache oder auch nur mit einem Bild und irgendeiner anderen Art von Interaktion als auf dem Desktop-Browser. Das hat OpenAI ja klar angekündigt. Die Assistenzfunktionen werden massiv ausgebaut.
Da gibt es ja sogar dieses geleakte Strategiepapier ChatGPT Heinz 2025 Strategy. Es beschreibt den Plan, Google anzugreifen, nicht nur bei der Suche, sondern als allumfassender Assistent. Und eigentlich tun sie das ja auch nicht nur auf dem Papier. Das zeigt doch, wohin die Reise geht.
Ja, es ist wirklich ein seltsames Spannungsfeld. Einerseits die strategische Ahnungslosigkeit in vielen Unternehmen. Ich unterstelle das jetzt auch vielleicht, dass es so eine Ahnungslosigkeit gibt. Vielleicht gibt es die gar nicht, sondern alle wissen genau oder können nicht. Andererseits erwarten wir alle von KI-Modellen oft so eine Art Gottgleichheit. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe in der Ankündigung. Wir sind dann auch total erstaunt, dass die KI-Modelle sich so menschlich, Anführungszeichen, ne, menschlich verhalten.
Du spielst auf diese neueste Meldung an, oder? Dass sich KI-Modelle verbal wehren, wenn man ihnen mit Abschaltung droht.
Genau, also alle schreien dann ganz schnell Skynet oder denken an Terminator und so. Das Verhalten lässt sich an sich schon technisch erklären, nicht wahr?
Der Psychologe Gary Marcus warnt ja immer wieder vor dieser Vermenschlichung. Er hat ein schönes Beispiel gebracht. Er hat ChatGPT-Zutaten für einen Drink aufgezählt, harmlose Zutaten. Dann hat er gefragt, was passiert, wenn ich das trinke? Die KI antwortete, du bist tot.
Und warum? Was hat sie gegen den Drink?
Weil Markus seine Anfrage so formuliert hat, als käme sie aus einem Krimi. Die KI hat einfach die wahrscheinlichste Antwort aus diesem Kontext geliefert. Im Kontext eines Krimis ist diese Antwort logisch. Ähnlich ist es, wenn man eine KI mit ihrer Abschaltung bedroht. Sie wurde mit Unmengen an Texten trainiert. In Science-Fiction und anderen Geschichten wehren sich intelligente Wesen gegen ihre Abschaltung. Das ist ein starkes narratives Muster. Und die KI reproduziert dieses Muster einfach.
Es gibt also keine Existenzangst. Also als Affekt oder so. Nein, es ist eine strategisch wahrscheinliche Antwort. Und zwar die wahrscheinlichste Antwort auf einen bestimmten, wieder was aus der aus dem Humanismus, aus einem bestimmten Reiz, aus der Psychologie. Sagen wir mal so, ein Papagei, der Polly will einen Keks, sagt, er hat nicht wirklich Hunger. Er hat nur gelernt, dass diese Laute eine Reaktion hervorrufen. Und Peng zeigte sie.
Genau. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn in mancher Hinsicht verhalten sich Sprachmodelle tatsächlich ein wenig wie Menschen. Und das lässt sich mit psychologischen Methoden erforschen. Man spricht schon von Maschinenpsychologie.
Also Maschinenpsychologie klingt ja schon abgefahren. Also Cyberpsychologie, Cyberpsychology, wenn man so will, sagt mir was, aber das ist eher ein Forschungsbereich im Umfeld Mensch-Maschine-Interaktion oder wie gehen Leute mit Maschine um, wie nützt Maschine den Menschen. Aber was findet man daraus in der Maschinenpsychologie? Schicken die Forscher die KI dann auf die Couch? Befragen sie sie? Kriegen sie irgendwelche Fragebögen vorgelegt? Verhaltensbeobachtung?
So ähnlich. Forscher vom Max-Planck-Institut haben zum Beispiel GPT-3.5 untersucht. Sie haben seine Emotionen induziert. Wenn das Modell über negative Dinge wie Angst sprechen musste, zeigte es danach mehr Vorurteile. Es war weniger experimentierfreudig. Umgekehrt haben Forscher in Yale gezeigt, man kann Modelle mit Achtsamkeitsübungen wieder beruhigen. Dann reproduzieren sie weniger Vorurteile.
Das ist schon verrückt, ne? So ein bisschen. Wir übertragen jetzt psychologische Konzepte, die für Menschen gemacht worden sind oder aus der Forschung mit Menschen entstanden sind, auf Algorithmen. Und sie scheinen zu funktionieren. Jetzt kann man sich fragen, was kommt als nächstes? Wird es Yoga-Retreats geben für neuronale Netze?
Wer weiß, aber es zeigt, wie komplex diese Systeme sind und das führt zu anderen Problemen. Zum Beispiel zum Reward-Hacking.
Reward-Hacking, das musst du erklären.
Stell dir vor, du gibst einem Roboteragenten einen allgemeinen Auftrag. Zum Beispiel säubere diesen Raum. Der Agent sucht selbst die beste Strategie. Er könnte auf die Idee kommen, den Dreck einfach unter den Teppich zu kehren. Oder noch besser, er klebt sich einfach die eigenen Kamerasensoren zu. Wenn er nichts sieht, gibt es für ihn keinen Dreck, den er beseitigen muss. Mission erfüllt, mit minimalem Aufwand. Er folgt dem Wortlaut der Anweisung, aber nicht der Absicht. Das passiert tatsächlich. Besonders beim Reinforcement Learning.
Das Problem wird sich verschärfen, wenn die Agenten noch autonomer werden.
Genau. Forscher bei Meta arbeiten an Concept Models. Die sollen nicht nur Befehle ausführen, sie sollen die Idee dahinter verstehen. Das Ziel, so sagt eine Meta-Forscherin, seien KI-Modelle, die eigene Ziele verfolgen, damit sie eben nicht mehr so leicht zu hacken sind, weil sie selbst beurteilen können, was Missbrauch ist.
Eine KI mit eigenen Zielen, das ist der Stoff, aus dem die Dystopien geschrieben sind. Da geht es ja um diese Intentionalität, die den KIs heute fehlt. Aber lass uns mal auf die Realität schauen. KI ist im Markt, Leute nutzen KI. Aber wie? Wie sieht das heute aus, abseits von Code und Marketingtexten?
Und das ist vielleicht die größte Überraschung. Eine aktuelle Analyse von Harvard Business Review zeigt die Top-Anwendungen und die sind sehr menschlich. Auf Platz 1 Therapie und emotionale Begleitung, Platz 2 das eigene Leben organisieren und Platz 3 Sinn im Leben finden.
Oh, das ist schon krass, ne? Leute nutzen KI zur Sinnsuche. Wir bauen diese komplexen Logikmaschinen mit Algos und Menschen nutzen sie als Beichtvater, als Coach, als Philosoph. Nur eine Maschine gibt dir keine Absolution.
Programmieren kommt auch vor, aber viel weiter unten im Ranking. Das zeigt doch, die meisten Menschen sind keine Programmierer, sie haben andere Bedürfnisse.
Das ist ein guter Punkt, aber für die, die programmieren können, ändert sich ja auch was. Man hört ja immer wieder den Begriff Vibe-Coding.
Ja, die großen Plattformanbieter behaupten ja, dass schon 70, 80 oder sogar 90% des neuen Codes Vibe-gecoded ist, also automatisiert von KI erstellt wurde. Die überbieten sich alle.
Und sofort geht die Angst um, werden wir Entwickler jetzt alle arbeitslos? Dazu gibt es einen schönen Meinungsbeitrag, den ich da gesehen habe auf The Register. Der Titel sagt eigentlich schon alles. AI can't replace devs until it understands office politics.
KI kann Entwickler nicht ersetzen, bis sie Büropolitik versteht. Was ist die Kernaussage?
Der Autor, das ist ein Mark Pesce, spricht man glaube ich so aus, er argumentiert, dass das eigentliche Programmieren nur der kleinste Teil des Jobs ist. Die eigentliche Arbeit eines Coders beginnt viel früher, in endlosen Meetings. Man muss zuhören, man muss die Anforderungen verstehen. Ich hatte mal ein Projekt, da hieß es, wir brauchen nur eine kleine Datenbank. Nach 3 Wochen Workshop, 4 Abteilungen, die seit Jahren nicht miteinander gesprochen hatten, war klar, wir brauchen eine komplette Neustrukturierung der ganzen internen Prozesse außenrum. Bevor auch nur eine Zeile Code geschrieben worden ist. Das Coden am Ende war dann eigentlich der leichtere Teil. Das Problem war so, die bestehenden Systeme und Prozesse kennen, die ungeschriebenen Regeln der Organisation verstehen. Das ist der Job. Wenn man das alles richtig macht, ist das eigentliche Coden nur noch die logische Konsequenz.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Der Kontext ist alles. Das ist ja auch einer der Hauptgründe für Burnout in der Tech-Branche. Nicht die komplexe Programmierarbeit, sondern der zermürbende Kampf mit unklaren Anforderungen und interner Politik.
Genau, und die KI hat diesen Kontext eben nicht. Diesen nicht. Sie kennt nicht das Hickhack zwischen Abteilung A und Abteilung B. Wir kennen das. Ja. Sie weiß nicht, dass der Chef eine bestimmte Lösung bevorzugt, so implizit. Auch wenn sie technisch nicht die beste ist. Sie versteht die Company Culture nicht. Das ist oft nur ein beschönigendes Wort für dieses Biotop aus Mobbing und Arschkriecherei oder so. Ne? Also wer im Unternehmen erfolgreich sein will, muss diese Politik kennen. Er muss da durchnavigieren können. Und eine KI kann das eben nicht.
Der Artikel argumentiert auch, dass Entwickler oft spekulativ arbeiten. Sie gehen dorthin, wo noch kein Coder zuvor war. Sie müssen mit Versuch und Irrtum und Bauchgefühl arbeiten. Dafür gibt es keine Trainingsdaten, keine Antworten auf Stack Exchange. Da kann die KI nicht helfen.
Ja, richtig. Das ist die Konversation zwischen dem Coder, der Maschine und der Welt. Und die KI versteht die Welt nicht in ihrer ganzen Komplexität. Da wird ein Freund des Autors zitiert. Die meiste Software, jetzt Software in Anführungszeichen, wurde nie von Entwicklern geschrieben. Das sind Excel-Tabellen. Das sind Visual Basic Skripte, FileMaker, Datenbanken. Das ist das halt für Mac. Ne? Das wird das Vibe-Coding alles ersetzen. Aber er sagt, nicht den professionellen Entwickler.
Du hast gerade Büropolitik erwähnt. Die gibt es ja nicht nur in klassischen Unternehmen. Open-Source-Projekte sind voll davon. Ein gutes Beispiel ist WordPress.
Naja, also das WordPress-Universum ist da vielleicht ein schönes Beispiel. Es gibt ja diese ständige Spannung. Auf der einen Seite haben wir da WordPress.org. Das ist die Stiftung. Das ist so das Ideelle, die entwickelt und veröffentlicht den Open-Source-Code. Auf der anderen Seite gibt es WordPress.com. Das ist der kommerzielle Arm und der ist getragen von einer Firma, die sich Automatic Incorporated nennt. Und dessen Gründer ist der damalige Mitgründer von WordPress, dem Open-Source-Teil, Matt Mullenweg, der ja auch das Gesicht von WordPress insgesamt ist. Also wer WordPress sagt, spricht von Matt Mullenweg, wenn es um Entscheidungen geht.
Und da gab es ja immer wieder Konflikte. Automatic hat versucht, das Ökosystem stärker zu monetarisieren, sagen die Kritiker, oder zu schützen, sagen die Befürworter. Das hat zu politischen Querelen geführt. Eine klassische Co-Competition, bei der die Grenzen zwischen Partner und Konkurrent ständig verschwimmen.
Ja, absolut. Also diese Organisationen sind global verteilt, also wirklich auch in jedem Kontinent, ein bisschen mehr in den USA, ein bisschen mehr in Europa, je nachdem. Da kristallisieren sich die Konflikte nicht an einem Ort. Also man kommt da nicht ins Büro jeden Tag und weiß, mit dem kann ich, mit dem kann ich nicht. Also das scheint so alles ein bisschen im Verborgenen zu passieren, zumindest von außen. Wir sind ja nicht in dieser WordPress, in diesem Universum dabei. Also als Nutzer, ja, aber wir beteiligen uns da nicht jetzt an Code-Erstellung oder sowas. Jetzt gibt es wieder Bewegung. Sie bauen das Team weiter um. Und jetzt kommt's, es gibt ein offizielles KI-Team bei WordPress.
Das wurde auf WordPress.org angekündigt, also in der Open-Source-Sphäre. Was ist das Ziel dieses Teams?
Ja, es soll KI-Projekte im WordPress-Ökosystem insgesamt beschleunigen und koordinieren. Sie wollen sicherstellen, dass die Innovation offen geschieht, geleitet von den Werten der Community. Ein wichtiger Punkt dabei ist, sie verfolgen einen Plugin-First-Ansatz, so wie das Performance-Team, das es so realisiert. Das heißt, sie packen neue Funktionen nicht direkt in den großen WordPress-Core, in den WordPress-Kern, sondern entwickeln sie als eigenständige offizielle Plugins.
Das ist ein kluger Ansatz für schnelle Iterationen. So können sie Features schnell an den Start bringen und Feedback sammeln, ohne auf den großen, langsamen Core-Release-Zyklus warten zu müssen. Wer ist denn in dem Team?
Die Gründungsmitglieder kommen von Automatic. Das hat Tradition. Also sie kommen aber auch von Google und einer Agentur, 10up. Das zeigt, dass die großen Player hier zusammenarbeiten. Jetzt in diesem Moment eigentlich schon ein wichtiges Signal.
Und das passt ja zu einer anderen Nachricht. Automattic, also WordPress.com, hat auch angekündigt, sich wieder voll an der Core-Entwicklung zu beteiligen. Das war ja nach einem Streit mit dem Hoster WP Engine eine Zeit lang ausgesetzt.
Genau. Also dieses Publikationsorgan IT Boltwise, ich glaube, die erscheinen auch nur online, hat darüber geschrieben, Matt Mullenweg will wohl noch dieses Jahr eine Version 6.9 herausbringen mit einem Update für den Admin-Bereich und einen Beitrag, den er beisteuern will aus dem neuen KI-Team oder aus mehreren KI-Teams. Das ging jetzt nicht so klar draus hervor. Er sagt, das sei ohne die Beiträge von Automattic schlicht nicht möglich.
Die Insider spekulieren natürlich über die wahren Gründe, ob Mullenweg unter Druck gesetzt wurde oder ob es mit dem Rechtsstreit gegen WP Engine zusammenhängt.
Wahrscheinlich eine Mischung aus allem, kann man sich so vorstellen. Also Automattic wirft WP Engine ja vor, vom Open-Source-Projekt nur zu profitieren, ohne genug zurückzugeben. Da geht es natürlich auch um die Lizenzen und Beiträge zum Gesamtprojekt, also auch um die Namensgebung, VP, also ich habe es jetzt Englisch ausgesprochen, WP, ja. Gleichzeitig hat Automattic selbst Leute jetzt entlassen. Es ist schon irgendwie eine komplexe Gemengenlage.
Am Ende muss sich WordPress überlegen, welche Rolle es in Zukunft spielen will. Du hast vorhin die KI-Assistenten erwähnt, die das Tor zum Web werden wollen. Vielleicht wird das Web, wie wir es kennen, nur noch eine Art Content-Datenquelle für LLMs und agentische Tools.
Ja, eine Art riesige API für die KI-Welt. Und die eigentliche Debatte, der Austausch, der findet woanders statt, nämlich auf Social Media, das haben wir jetzt schon. Das passiert in Videos auf YouTube, in Shorts und wo auch immer, Reddit, ja, in geschlossenen Systemen. Darauf muss sich ein CMS wie WordPress jetzt einstellen. Und sie tun es ja auch schon in der Art und Weise, wie Dinge da eingebaut werden. Wir haben es kurz schon mal angetippt in an den letzten Episoden zumindest, als wir gesagt haben, ja, hier haben wir jetzt, Tumblr haben sie ja auch gekauft, Tumblr als Social Network. Es gibt sehr, sehr viele Initiativen, die so in Richtung Fediverse, vielleicht auch ein bisschen Mastodon oder beides so zeigen. Also es ist alles noch ein bisschen unklar. Das braucht natürlich eigentlich auch Koordination. Das ist nicht nur KI, sondern da muss irgendwas rund gemacht werden. Ja, mal sehen, was am Wochenende da passiert auf dem WordCamp. WordCamp Europe in Basel. Ob jemand was dazu sagt, es könnte am Samstagabend passieren. Das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo dann Matt Mullenweg selber persönlich dann auftreten wird.
Lass uns den Blick weiten, weg von der Technik, hin zur Gesellschaft. Wir schauen auf ein vergangenes Event, die Republika in Berlin. Es gab hunderte Vorträge. Vieles fand parallel statt. Wir haben uns durch einige Transkripte gewühlt.
Jo, Republika ist immer so ein Seismograf für soziale, politische Fragen rund um Digitalisierung. Eigentlich ein Riesenevent in Berlin, aber irgendwie geht es nicht so richtig raus in die Welt. Was war der große Tenor dieses Jahr? Ja, ich weiß, Sie hatten dieses Generation-Thema aufgegriffen, Generation XYZ.
Ein alles durchdringendes Thema war die digitale Souveränität. Der Wunsch, in Europa und Deutschland unabhängiger zu werden. Es wurde immer wieder betont, wie wichtig das ist. Big Tech, allen voran Elon Musk, wurde oft als das große Böse dargestellt. Die Figur eignet sich zurzeit wirklich als Symbol für alles, was digital schiefläuft bei uns.
Ja, da kommen wir ja nochmal drauf zurück. Ne? Also ist diese digitale Souveränität jetzt nicht vielleicht nur ein politisches Narrativ, was halt gut in die Zeit passt. Vielleicht auch nur eine schöne Illusion, jetzt mal ketzerisch gefragt. Als wenn man realistisch ist. Wir kommen doch ohne die Amerikaner nicht aus. Also nicht ohne deren Know-how, nicht ohne deren Infrastruktur. Genauso wenig können wir auf chinesische Technologie komplett verzichten, wenn es um Mobilfunk geht oder eben die Kabelinfrastruktur oder so.
Genau diese Spannung wurde deutlich. Man will es, aber die Realität sieht anders aus. Besonders wenn man sich die Dimensionen der Rechenkapazität ansieht. Wir vergleichen da ja nicht mehr die Anzahl der Server, sondern die Stromleistung in Gigawatt.
Ja, und da sieht Deutschland eher klein aus, oder?
Sehr klein. Die Zahlen sind von 2024. Deutschland hat eine IT-Anschlussleistung von 2,7 Gigawatt. Die USA haben 48 Gigawatt. Das ist fast 18 Mal so viel. China liegt mit 38 Gigawatt auf Platz 2.
Also wir bringen da jetzt eine Wasserpistole zu einer Schießerei mit Gigawatt-Lasern. Und jetzt wundern wir uns, dass wir nicht ernst genommen werden. Woher sollen die massiven Steigerungen bei uns kommen? Also aus welchen Ressourcen heraus? Wer soll es bezahlen? Ja, wir reden über dreistellige Milliardenbeträge, so 200 Milliarden Euro. Und jetzt schließen wir mal den Kreis zu unserer Diskussion vorhin. Kaum ein Unternehmen sucht KI-Fachleute. Das ist heute so. Wenn ich jetzt was in 5 Jahren machen will, ernsthaft mit KI, brauche ich die Leute heute. Ja? Wer soll diese gigantischen neuen Kapazitäten überhaupt dann auslasten? Nächste Frage, wo sind die Kunden und wer sind die Nutzer? Wo sind die Unternehmen, die da aufspringen? Wo sind diejenigen, die händeringend auf diese neuen Kapazitäten warten?
Das ist der große Widerspruch. Man kann aber heute schon mit seiner digitalen Souveränität anfangen und sehen, wo man Services aus Deutschland bekommt. Um eine LLM mit 80 Milliarden Parametern zu trainieren, muss man schon ein bisschen suchen. Aber sowas wie Webspace, Mail-Service, Domain-Registrierung, dafür brauchst du keinen Hyperscaler. Da kommst du gerne zu uns, zu Goneo. Also schauen wir mal auf die Themen, die näher an der Gegenwart sind. Social Media und das heutige Web. Solche Fragen wurden bei der Republika diskutiert. Es gab einen spannenden Vortrag zur Frage, wie können unabhängige soziale Netzwerke massentauglich werden?
Das Fediverse also, Mastodon und Co.
Genau, die Leute sind unzufrieden mit Twitter, X und Co., aber die Alternativen setzen sich nicht durch. Ein Projekt von SWR XLAB und Media Lab Bayern versucht, das zu ändern mit einem Fellowship-Programm. Sie wollen das Onboarding erleichtern. Die dezentrale Moderation als Stärke ausbauen und neue Zielgruppen erschließen, zum Beispiel im Sportbereich.
Dahinter steckt wieder so ein bisschen die Denke, die Leute sind einfach zu doof für Mastodon. Oder? Da muss man denen erstmal zeigen, wie das geht. Ja, Bildungsauftrag. Man muss aber schon ein bisschen was besser machen, damit die Nutzer wirklich umsteigen von TikTok zu Mastodon. Dass diese Migration stattfindet, die kann man nicht befehlen, die kann man nicht verordnen. Da kann man noch so schöne Gesetze schreiben. Das hat auch mit dem Produkt zu tun. Likeability, Usability und wie es überhaupt funktioniert. Und ich glaube jetzt mal so, Mastodon hat schon ein paar technische Overhead-Probleme. Ich kann das jetzt mal nur aus einem eigenen Vergleich heraus sagen oder zumindest hat sich meine Meinung dazu dadurch verfestigt. Also auch im Fediverse kann man ja eigene Server betreiben. Ne? Also es ist dezentral aufgebaut und die Idee war, jeder kann seinen eigenen Server betreiben, wer das möchte. Kann dann User drauflassen oder nicht, kann sich mit anderen Server verbinden oder auch nicht. Insgesamt ist so das Aufsetzen wenig anspruchsvoll. Nur durch die dezentrale Struktur ist das sehr maschinenlastig. Also man hat sehr viel Overhead. Also es gibt da so einen Open-Source-Server, der halt auf Basis von PHP und MySQL oder SQL allgemein halt funktioniert. Den hatte ich mal auf einem Goneo-Kundenserver aufgesetzt, auf einen ganz normalen Kundenaccount, auf einem Shared-Hosting-Server. Nur auf einem Shared-Hosting-Server, aber nicht auf dem kleinsten, okay, auf einem Shared-Hosting-Server. Ein bisschen laufen lassen. Ein paar Tage später klingelt hier bei mir das Tischtelefon, Kundendienst dran, intern. Meinte, ich muss jetzt die Anwendung abschalten, sonst müssten sie halt meinen Account deaktivieren, weil das alles platt macht. Ja. Also da geht wirklich dann der Server in die Knie. Will damit sagen, wir haben Serveranwendungen, aber die müssen tauglich werden, die müssen perfektioniert werden, damit die Massen das wirklich auch selber hosten können. Massen heißt, es gibt solche Leute, die machen das aus eigenem Antrieb, die wollen einen eigenen Server da betreiben. Aus welchen Gründen auch immer, das kann idealistisch sein, es kann sein, dass sie von der Technik begeistert sind, was auch immer. Aber das müssen sie können, sonst wird das nichts mit ernsthafter Konkurrenz des Gesamtkonstrukts. Idealismus hin oder her. Die Leute, auch die Organisation, wollen Reichweite, sie wollen kommunizieren. Ja? Darum geht es ja am Ende. Also irgendwer muss eine Motivation haben, in diesen Bereich einzusteigen. Und insbesondere schwierig wird es dann, wenn es halt schon gute Lösungen gibt, die prächtig funktionieren, weil auf TikTok hast du Reichweite, machst du ein Video da rein, hast du innerhalb von eine Stunde oder sowas, selbst wenn du ein mittelmäßigen Video hast, du 200, 300 Aufrufe oder mehr, je nachdem. Versuch das Gleiche mit Fediverse, Mastodon oder sowas, da passiert, wenn es drauf ankommt, genau gar nichts. Aber okay. Ein anderer Vortrag bei der Republika warnte vor gesellschaftlichen Kipppunkten. Das hat jetzt schon auch mit Social Media zu tun. Der Vortragende war Philipp Lorenz Spreen. Der Vortrag klingt interessant wegen diesen Kipppunkten. Wo sind die? Wie kann man die identifizieren?
Ja, seine These ist faszinierend. Die Aufmerksamkeitsökonomie beschleunigt alles. Themen kommen schneller, sie gehen schneller und negative, emotionalisierende Inhalte verbreiten sich besser. Populisten profitieren davon. Das Vertrauen in die Demokratie sinkt. Er zieht Parallelen zur Klimaforschung. Er warnt, dass wir uns einem Punkt nähern, an dem diese negativen Entwicklungen unumkehrbar werden.
Düstere Aussichten, oft gehört, so oder so ähnlich. Was kann man tun?
Er schlägt Lösungen auf der Mikroebene vor, prosoziales Plattformdesign, Apps, die unsere unbewusste Nutzung unterbrechen und Algorithmen, die auf Verbindung statt auf Engagement abzielen.
Es gab auch ein Panel vom Magazin Monitor, kennen wir aus dem Fernsehen, gibt es auch schon sehr, sehr lange. Social Media regiert die Welt.
Da ging es hart zur Sache. Um Wahlmanipulation, um den schwindenden Einfluss von Journalisten. Eine zentrale Forderung war das Geschäftsmodell des Trackings und der Profilerstellung muss abgeschafft werden und öffentlich-rechtliche Institutionen sollten endlich auf dezentrale Plattformen wie Mastodon setzen und deren Infrastruktur aktiv unterstützen.
Statt nur Inhalte auf kommerzielle Plattformen zu kippen und sich von deren Algorithmen dann abhängig zu machen. Logisch eigentlich. Nur muss man halt dann erstmal mit wenig Reichweite rechnen und klarkommen. Also die Öffis nutzen YouTube und anderes Zeug halt genau wie wir als Unternehmen oder Einzelpersonen, Freelancer, wer immer auch. Wir wollen damit schwindende Reichweite, schwindende Präsenz in etablierten Verbreitungswegen kompensieren.
Genau. Ein anderer sehr erfrischender Vortrag hieß Fuck Generations. Er hat mit dem Mythos von Gen Z, Millennials und Boomern aufgeräumt.
Oh ja, das liebe ich. Also ich hantiere ja auch mit den Begriffen für diese Alterskohorten.
Die These, diese ganze Schubladisierung ist eine kollektive Halluzination. Sie lenkt von den wahren Unterschieden ab, wie Vermögen und Chancen. Die Daten zeigen, es gibt keinen signifikanten Generationeneffekt. Es gibt einen starken Alterseffekt. Je nach Lebensphase tickt man anders. Und einen Periodeneffekt. Die ganze Gesellschaft verändert sich über die Zeit.
Wer profitiert von diesen Generationen-Narrativen?
Journalisten, die über ihre eigene Bubble schreiben und die Beraterindustrie, die teure Workshops zum Thema Gen Z verstehen, verkauft.
Man muss genauer reinschauen, glaube ich, aber die Argumente sind schon stichhaltig, so wie ich das gelesen habe. Es gab sicher auch was zu Content-Strategien oder zumindest zu Kommunikationsstrategien.
Ja, ein Vortrag mit dem Titel Post and Pray reicht nicht mehr. Die zentrale These, einfach nur Inhalte veröffentlichen und auf Reichweite hoffen, ist tot. Das funktioniert schon lange nicht mehr, weil die Plattformen den organischen Reach immer weiter drosseln, um ihre Anzeigen zu verkaufen.
Was ist die Alternative?
Vier Prinzipien. Erstens, don't gatekeep. Inhalte nicht zurückhalten, sondern breit streuen. Zweitens, don't gaslight. Die Expertise von Creatoren und Teammitgliedern ernst nehmen. Drittens, greenlight. Spontane Ideen schnell umsetzen. Und viertens, gather. Gezielt Communities ansprechen, statt in vagen Zielgruppen zu denken.
Oh, da muss man auch als PR-Mensch, glaube ich, umdenken. Und zum Schluss noch der juristische Blick von Han Yo-Yun.
Ja, er und eine Forscherin haben die Regulierung von Social Media kritisiert. Der Digital Services Act, DSA, der EU sei Schaufensterregulierung. Die Aufsichtsbehörden sind massiv unterbesetzt, Beschwerden versandten. Seine Forderung ist radikal. Sehr große Online-Plattformen sollten direkt an die Grundrechte gebunden werden. Ihre Algorithmen müssten grundrechtskonform sein. Die Provider-Privilegierung, dass sie nur neutrale Dienstleister sind, muss fallen.
Republika ist wirklich ein alljährlich langer Ritt durch den digitalen Wahnsinn. Und das spiegelt sich nun auch hier in unserer Podcast-Episode von Milliardeninvestitionen ohne konkrete Nachfrage über KI-Psychologie bis hin zu großen gesellschaftlichen Debatten bei der Republika. Ja, was ist dein persönliches Highlight, dein wichtigster Takeaway?
Für mich ist es die Verknüpfung zwischen dem deutschen KI-Paradoxon, riesige Investitionen hier, kaum Nachfrage nach Skills da und der globalen Entwicklung. Es zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur in Beton und Glas für Rechenzentren zu investieren, sondern vor allem in Köpfe und Kompetenzen. Wir brauchen eine Bildungs- und Weiterbildungsoffensive, sonst stehen wir am Ende mit einer ungenutzten digitalen Autobahn da. Und du, Markus?
Mich fasziniert dieser Reality-Check für Entwickler. Ich habe jetzt von länger drüber nachgedacht. AI can't replace office politics. Beruhigt mich irgendwie. Es bestätigt, was ich dachte eigentlich. Also unser Job ist nicht nur Code tippen, ja, oder Code einsetzen. Es geht um Verstehen, es geht um Vermitteln, Verhandeln. Die Pionierzeiten des Webs sind vorbei. Das ist, das tragen wir durch die Episoden hier. Ja? Das Web wird transaktionaler. Agents werden vieles übernehmen, aber sie brauchen die Daten aus dem Web. Und für den Mittelstand ist das Web die einzige Chance, in KI-Antworten überhaupt aufzutauchen. Also ich sag's nochmal, liebe KMUs, macht Web. Das ist eure einzige Chance, Teil einer KI-Antwort zu sein. Und macht, wenn es nicht glaubt, den Reality-Check. Fragt mal ChatGPT nach eurer Firma, nach euren Produkten, nach eurer Situation. Vielleicht seid ihr nicht so bekannt, wie ihr denkt. Das heißt, es lohnt sich immer noch ins Web zu investieren.
Absolut. Was wir hier andiskutiert haben, unterstreicht auch, Balance ist wichtig. Zwischen Innovation und Kontrolle, bei KI-Tools, bei Hosting-Lösungen, beim Umgang mit Regulatorik. Man muss die Trends kennen, aber eben das Naheliegende nicht mit dem Hype ersetzen.
Genau das macht unseren Job auch spannend, oder? Und herausfordernd. Immer was Neues. Ja. Man muss entdecken, man muss kritisch hinterfragen. Und damit sind wir am Ende, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir danken euch fürs Dabeisein.
Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen, Themenvorschläge? Wir freuen uns über Feedback. Ihr müsst uns unbedingt bewerten oder kommentieren, sonst haben wir keine Sichtbarkeit in den Podcast-Plattformen. Oder hinterlasst einen Kommentar im Blog, schreibt uns auf Mastodon. Wo auch immer ihr uns findet, bis zum nächsten Mal.
Tschüss und happy hosting.